Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Hier ist ja wieder euer Trainer in Teilzeit, euer Notnagel in Badeschlappen, Coach André is back. Wer die Social-Media-Kanäle, also meinen ganz eigenen, in der vergangenen Woche verfolgt hat, der hat sich vielleicht schon gewundert, das sieht irgendwie anders aus als sonst, nicht so schöne Landschaftsbilder von Hamburg oder ähnliches, sondern wieder mal Fotos vom Beckenrand. Und das bedeutet gute Nachrichten, zumindest je nach Blickwinkel, denn die kurze Hose wurde wieder rausgeholt, das T-Shirt übergeworfen, es gab nasse Füße, es gab die Stoppuhr in der Hand. Back to the roots, André ist wieder am Beckenrand. Damit auch dort angekommen, wie das Ganze hier mal angefangen hat, nämlich als episodisches Erzählen aus meinem Trainerleben, um eine Plattform zu schaffen, um einen Einblick zu geben in das, was den Schwimmsport so auszeichnet, das, was ich so mache als Austausch, weil wir ja alle am Beckenrand als Trainer oder als Sportlerinnen und Sportler mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Ja, und jetzt hat das nur 7 Jahre nach meinem letzten Auftritt im Hamburger St. Pauli-Bad, war es am vergangenen Montag wieder soweit. Die Sportlerinnen und Sportler der hiesigen Leistungsgruppe der SG West durften mich begrüßen, mit meiner angeschlagenen Stimme vorlieb nehmen. Ich weiß nicht, ob man das noch so richtig hört. Das lange Wochenende war von Krankheit und Bazillen geprägt. Aber für Montag am Beckenrand hat es wieder gereicht. Und es ist ein richtiges Vereinsbad, wie man sich das vorstellt. Es riecht ein bisschen muffig, die Decken sind eigentlich 20 cm zu niedrig, aber es erfüllt seinen Zweck. Es sind 6 Bahnen, 25 Meter lang, reichlich Chlor in der Luft, das zuverlässig alle Bakterien abtötet. Zumindest ging es mir am Dienstag schon wieder bedeutend besser. Ja, und jetzt darf jeden Montag 90 Minuten die Leistungsgruppe der SG West in den Genuss meiner Stimme und meines Einsatzes dort kommen, um sich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. Und damit gibt's auch neues Geschichtenfutter für euch hier an den Empfangsgeräten. Und nicht nur ihr müsst mir jetzt zuhören, sondern auch die Sportlerinnen und Sportler am Beckenrand. Das passiert sonst im privaten und beruflichen Alltag nicht so wahnsinnig oft, dass einfach stillschweigend meiner Stimme gelauscht wird. Es ist ja inzwischen das zweite Mal, dass ich eine wirklich neue Gruppe übernehme von einem vorangegangenen Trainer und es ist schon was Besonderes. Beim ersten Mal, glaube ich, sind da schon einige Fehlerchen passiert, die ich jetzt versuche beim zweiten Mal zu vermeiden mit vielleicht voreiligen Aussagen oder voreiligen Schlüssen oder auch so grundsätzlich nicht, dass man ad hoc jetzt hinkommt und die große Arschbombe macht und seinen eigenen Stil drüber stülpt und alles, was vorher war, beiseite tut und austauscht, sondern den Übergang so ein bisschen sanfter und harmonischer gestalten, sich erstmal mit den Sportlerinnen und Sportlern zusammen eingrooven, auf die gleiche Philosophie, auf die gleiche Wellenlänge zu bringen. Das war also jetzt am Montag erstmal die allererste Aufgabe. Die kam frisch aus dem Trainingslager, 8 Tage. Es war der erste Schultag wieder nach den Sommerferien. Und jetzt am Wochenende steht hier der DMSJ-Landesentscheid in Hamburg im Schwimmkalender drin. Also das war so das, was einen dort oder was mich dann dort erwartet hat. Und spannenderweise waren gar nicht alle dieser 22 Gesichter, die dort vor mir auftauchten, neu. Manche waren einfach nur größer. Und das ist dann schon, das hat mich schon sehr, sehr, sehr zum Lachen angeregt. Denn damals, als es 2017, als ich gegangen bin aus Hamburg, waren da so manche Sportler noch echt in den Anfängergruppen, so gerade vielleicht raus aus dem Seepferdchen. Und die sind jetzt inzwischen soweit größer und älter geworden und gewachsen, dass sie es bis in die Leistungsgruppe geschafft haben. Und da ploppen so Namen wieder auf, die damals noch ganz klein und weit weg von der damaligen Leistungsgruppe waren, die jetzt aber auf einmal vor mir stehen und dann doch wieder trainiert werden. Und irgendwie toll. Also es hat so ein kleines Homecoming, ist es dann irgendwie schon neben dem ganzen Ambiente und dem ganzen Drumherum. Zweiter Punkt ist natürlich, ihr habt schon gehört, 22 Aktive, 4 Bahnen. Das ist eine wirkliche Ansage. Sind auch, wenn man ehrlich ist, niveautechnisch eher 2 Gruppen. Also müssen wir echt mal gucken, wie ich das so in den nächsten Wochen dort gestalten werde. Das wird auf jeden Fall interessant. Und natürlich eine Dinge und Möglichkeit, am ersten Tag sich alle Namen zu merken. Und dann stand ich dort so vor den Sportlern und habe gesagt, ey, passt auf, mein Name relativ einfach, ihr müsst nur einen, ich muss 22 lernen, aber ihr habt die Option, das Ganze zu beschleunigen, euren Namen in mein Gedächtnis reinzubrennen. Und zwar auf 2 Arten und Weisen. Ihr könnt einfach ganz weit vorne weg schwimmen und euch toll benehmen, abbauen, aufbauen, einfach ein Mustersportler sein, positiv auffallen in jedweder Hinsicht, dann geht das relativ schnell. Oder ihr wählt den anderen Weg und fallt einfach negativ auf, und zwar weit außerhalb des Rasters. Auch dann werde ich euren Namen relativ schnell drauf haben. Wo ihr euch einordnet, ob oben oder unten, das liegt jetzt an euch. Kleines Gelächter in der Runde, das war okay, das war auch so anvisiert, und glaube, da wussten dann auch erstmal alle, was so jetzt vor ihnen liegt, dass man vielleicht bei einem neuen Coach auch die Chance hat, neue Impulse zu setzen, unbedarft, ja, man kann nochmal von vorne anfangen. Auch für mich, man will es ja nicht direkt beim ersten Training irgendwie negativ auffallen und die ganz große Keule schwingen, dass nächste Woche gar keiner mehr kommt. Und es war relativ einfach, sich beliebt zu machen, denn wenn als erste Amtshandlung von dem Trainingsplan, den ich noch übernommen habe für Montag, bei den 4x200 Meter Lagenbeine, also 200 Delfinbeine, Rücken, Beine, Brustbeine mit Flossen, man als allererstes abschafft, dass die Brustbeine mit Flossen geschwommen werden, hat das schon für latente, leichte Jubelstürme im Becken dort gesorgt. Und so war das in der Summe, glaube ich, eine ganz runde Veranstaltung, und nächsten Montag geht es dann weiter in die nächsten 90 Minuten. Hier geht's jetzt auch weiter, keine 90 Minuten, wir gucken, dass wir so in den 60 Minuten bleiben und widmen uns vor allen Dingen dem vergangenen Wettkampfwochenende, denn es gab den Weltcup, der in Shanghai, Singapur, auch verdammt, in Singapur, glaube ich, sein Ende gefunden hat. Es gab ganz viele Kurzbahnmeisterschaften, und wir werfen einen kurzen Blick voraus auf die deutschen Kurzbahnmeisterschaften, die nächste Woche in Wuppertal stattfinden werden. Da gibt's nämlich noch gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, kommen wir später noch dazu. In der Wissenschaft der Woche gucken wir uns die Effekte eines Höhentrainingslagers auf die Sporttreibenden und ihren Körper an. Und zu guter Letzt hat die Aufarbeitungskommission des DSV ihren Bericht vorgelegt. Da werden wir auch mal reingucken, was denn dort so drin steht, und einen Blick durch die Presselandschaft werfen. Aber es ist auch die erste Folge des neuen Monats. Also heute ist der 7. November bei der Aufnahme, morgen ist der 8. November, wenn ihr das hier hört. Und das heißt immer für mich, einmal ganz fett Danke sagen an alle, die unter paypal.me/swimcast zu diesem Projekt beitragen. Es bleibt weiterhin eine Herzensangelegenheit, gratis und kostenlos für alle, die möchten. Soll auch so sein, alles gut. Aber wer ein paar Aura-Punkte, oder früher hätte man Karma-Punkte gesagt, wer ein paar Aura-Punkte sammeln möchte, der kann gerne die laufenden Kosten, so ganze Klimbim wie Webhosting, Audio-Hosting, die Production, das ganze Equipment, was dann doch irgendwie notwendig ist und was man haben muss, der kann das Ganze hier gerne unterstützen. Unter paypal.me/swimcast hat die virtuelle Badekappe jederzeit geöffnet. Jede Münze, die ihr dort reinwerft, ist herzlichst willkommen und wird freudestrahlend empfangen, da könnt ihr euch ganz, ganz sicher drauf verlassen. Freudestrahlend empfangen wir auch die Nachrichten oder die Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes, und damit steigen wir ein in den ersten Block. Und ganz vorne dabei bei den Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes ist der letzte Weltcup-Stopp in Singapur. Nachdem in Shanghai noch bei der ersten Station ein Deutscher teilgenommen hatte, Marius Kusch, in der zweiten Station in Incheon in Südkorea zwei Deutsche teilgenommen haben, Kusch und Rafael Miroslav, waren an der dritten Station dann immerhin drei Aktive vor Ort, die die deutschen Fahnen vertreten haben. Ich möchte mir gar nicht ausdenken, wie viele Stops wir brauchen. Na egal. Maja Werner jointe oder begleitete die beiden Herren dort mit im Wettkampfbecken am Wettkampfbecken und schwamm zusammen mit der Weltelite um die Wette. Und es ging jetzt hier bei diesem letzten Weltcup-Stopp auch schon um eine Qualifikation zur Kurzbahn-WM. Und das war eine Neuerung, denn die Qualifikationsrichtlinien für die Kurzbahn-WM hatten sich da jetzt noch zweimal, glaube ich, angepasst. Zum einen wurde generell erstmal definiert, wie man sich für diese Kurzbahn-WM im Dezember in Budapest qualifizieren kann, nämlich durch entsprechende Leistungen bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften plus diverse andere Aktiver. Und dann gab es noch eine Sonderklausel. Aber fangen wir von vorne an. Es heißt erstmal, zur Kurzbahn-WM werden zwei Athletinnen oder Athleten je Strecke und Geschlecht inklusive der 50er nominiert. Heißt also, das, was man so kennt, relativ simpel. Ziel dabei, die World Aquatics A-Norm zu unterbieten. Und jetzt gibt es gewisse Vorrangcluster. Zum einen sind automatisch alle Athletinnen und Athleten gesetzt, die starten möchten, die sich für die Olympischen Spiele in Paris auf einer Einzelstrecke qualifiziert haben. Die sind auf jeden Fall dabei. Sollten dann noch Plätze offen sein, dürfen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Europameisterschaften bewerben, die dort eine Medaille auf den Olympischen Einzelstrecken gewonnen haben. Die sind auch dann ganz sicher mit dabei. Das ist mehr oder weniger fast der gleiche Athletenpool, einzig Nicole Meyer gewann über die 200 Meter Freistil die Bronzemedaille und Celine Rieder gewann Bronze oder Silber über die 1500 Meter Freistil. Das sind jetzt zwei Athletinnen, die hier beim Verzicht von Julia Mozinski oder Isabel Gose über die 200 Meter Freistil zum Beispiel sich auch für diese Kurzbahn-WM in Budapest bewerben können. Also Nicole Meyer hätte da Chancen, wenn Julia sagt, oh, pff, der Weg aus Tennessee ist mir ein bisschen weit nach Budapest, oh, ich habe College und bliblablub, ich verzichte auf meinen Start. Dann kann Nicole ihre Hand heben und sagen, ey, ich wäre da schon gerne mit dabei in der ungarischen Hauptstadt. Und dann sind ja immer noch Plätze frei, zum Beispiel über die 200 Meter Lagen wäre immer noch jemand zu vergeben, hatten wir keinen bei Olympia, weder bei den Männern noch bei den Frauen, hatten wir auch keinen bei der EM unter den Top 3, dort sind noch Strecken frei. Und diese Strecken oder diese verbleibenden Startplätze werden jetzt an Athleten vergeben, die entweder bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften oder, und das ist die wirklich spannende Neuerung, bei dieser letzten Weltcup-Station in Singapur, den A-Cut des, von World Aquatics unterbieten, auf einer olympischen Strecke. Schaffen das mehr als vier Aktive, dann werden nur die vier besten Sportlerinnen oder Sportler mit den punktbesten Leistungen mitgenommen. Klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert, in der Summe dampft sich da der Pool drauf ein, werden wir gleich auf ein sehr, sehr kleines Feld an potenziellen Kandidaten ein, werden wir gleich nochmal näher drüber sprechen. Heißt aber auch für die drei, die jetzt in Singapur vor Ort waren, Rafael Miroslav ist schon qualifiziert für die Kurzbahn-WM, Maja Werner, Marius Kusch ihrerseits nicht. Und so ging es für die beiden sicherlich nicht nur darum, sich hier gegen die Weltelite zu messen und zu behaupten, sondern auch ihre Badekappe in den Ring zu werfen für einen Start in Budapest. Und Singapur war wohl ein sehr stimmungsvoller Abschluss, von dem man am Fernsehschirm nicht so irre viel mitgekriegt hat, weil die Atmosphäre nicht so wahnsinnig gut übertragen wurde. Aber Lian Marchand äußerte sich im Siegerinterview in der Hinsicht, dass die Stimmung vergleichbar sei mit den Olympischen Spielen in Paris. Das halte ich vielleicht für übertrieben, aber es illustriert sehr gut, wie euphorisch und enthusiastisch das Publikum dort zugange gewesen sein muss. Und derjenige, der alle drei Wettkampfstationen mitgemacht hatte für den DSV, war Marius Kusch. Und seine Entwicklung ist wirklich beeindruckend. Denn in Singapur schwamm er, außer über die 50 Delfin, über die 50 Rücken und die 50 Meter Freistil, jeweils die schnellste und zweitschnellste Zeit der gesamten Serie. Über die 50 Rücken 23.06 als Bestzeit. Über die 50 Meter Freistil 21.03 als Bestzeit. Über die 50 Meter Delfin war er in Shanghai am schnellsten 22.13. Und damit war Singapur nicht nur für ihn, nicht nur für viele internationale Stars das Highlight, sondern auch für ihn, was die Zeiten angeht. Mit diesen drei 50 Meter Zeiten war er jeweils ungefähr immer drei Zehntel unter der WM-Quali-Norm, unter dem A-Cut von World Aquatics. Und das ist vor allen Dingen über die 50 Meter Freistil wichtig, denn die sind eine olympische Strecke und damit für ihn der Türöffner nach Ungarn zur Kurzbahn-WM zu seinem letzten internationalen Highlight in der offenen Klasse. Zumindest sagte Marius Papa, dass er, Marius, am Ende des Jahres seine Karriere beenden wird. Was auch dazu führte, dass diese Änderung des Qualifikationsmodus bedeutet, dass Marius jetzt direkt wieder nach Queens, nach in die USA zurückgeflogen ist und nicht bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal starten wird. Das war mal ursprünglich anders geplant und hat dann anschließend über Social Media erzählt, dass er plant, am 3.12. nach Deutschland zurückzufliegen und dann in Berlin zusammen mit dem Team rund um Lasse Frank dort die WM-Vorbereitung zu absolvieren. Da stecken zwei wichtige Nachrichten drin. Zum einen, dass wir Marius auch nicht im Essener Turmfeldbad für die erste Bundesliga DMS sehen werden. Das ist jetzt nicht so die Riesenüberraschung, aber auch, dass, wenn die WM-Vorbereitung er in Berlin absolvieren wird bei Lasse Frank, dass wohl der Berliner Kader die Kurzbahn-WM in Budapest auf dem Zettel hat, auf dem großen Notizblock. Nach dem durchaus erfolgreichen Abschneiden bei der Kurzbahn-EM in Ottopen im vergangenen Jahr. Liegt das ja nahe, dass man da auch irgendwie die Saisonplanung dann wiederholt. Spannend finde ich auch, dass Marius hier so selbstbewusst zu Werke geht und sagt, naja, gut, ich muss jetzt hier DKM nicht mehr schwimmen, denn werden sowieso nicht mehr vier Leute mehr World Aquatics Punkte holen, als ich jetzt über die 50 Meter Freistil. Und das waren nämlich insgesamt 879 Punkte, die da für ihn aktuell auf der Habenseite stehen. Um das so ein bisschen einzuordnen, man muss sehr, sehr weit in den Geschichtsbüchern zurückblättern. Es ist 2013 Steffen Deibler gewesen, der in ähnlichen Punktesphären unterwegs gewesen ist. Heißt also, über die 50 Kraul ist das Ticket schon mal relativ sicher. Ist vielleicht auch tatsächlich nur Ole Mats Eidam, der da noch möglicherweise in diesen Bereich vordringen könnte. Und selbst das, eine 21.0 ist schon eine, also man merkt ja jetzt hier, ja, 2013 Steffen Deibler ist schon eine richtig, richtig starke Hausnummer. Vielleicht auch mal wieder eine Hausnummer, über die zu wenig geredet wird, denn 11 Jahre zurückzublättern, das bedeutet schon ziemlich, ziemlich viel, aber so ist das am anderen Ende der Welt, entweder in den USA oder in Singapur, dort zu schwimmen und schnell zu sein, zieht dann nicht so die Aufmerksamkeit, die es ziehen würde, wenn Marius in Wuppertal oder dann in Essen am Start wäre. Es ist einfach, wie es ist. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wo ich mit Christoph diskutiere über die USA, das ist zum Beispiel genau so ein Effekt, der da passiert. Das geht einfach etwas unter. Ansonsten müssten jetzt noch vier Sportler oder Sportlerinnen mehr Punkte erzielen als diese 879 von Marius, die aber gleichzeitig auch nicht bei Olympia dabei waren. Und da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, so im Bereich 900 Punkte, der nicht bei Olympia dabei war, da muss ich schon sehr, sehr lange überlegen, gerade auf der Kurzbahn, die jetzt nicht so wahnsinnig eine deutsche Domäne ist. Wir alle kennen die Schwächen in der Unterwasserphase, in der Wendenphase. Fällt mir nicht viel ein und ich glaube, da hat Marius dann völlig recht. Er macht jetzt ruhige Vorbereitungen, fokussierte Vorbereitungen in Queens, in den USA, um dann über Deutschland in Budapest nochmal ein echtes Feuerwerk abzubrennen und mit Sicherheit die 21-23 Sekunden Marke über Freistil und Rücken in Angriff zu nehmen. Also, soweit das erfolgreiche Abschneiden von Marius neben den ganzen vielen vierten Plätzen. Ich glaube, so viele Medaillen waren es gar nicht, aber ganz viele vierte Plätze, die auch Bares auf das Geldkonto spülen. Auch das wird er sicherlich ganz gerne mitgenommen haben. Gehen wir ein weiter zu Maja Werner und Rafael Miroslav und bleiben bei Maja. Jetzt stehen die hier ihren ersten Stopp schwamm. Über die 400, 200, 800 Freistil im Wasser gewesen, gleichfalls über die 200 Meter Rücken. Und wenn man da auf die Zeiten guckt und sich das nochmal überlegt, dann die 400 Freistil 409, die 200 Kraul 200, 200 Rücken 210, 800 Freistil 834, dann muss man sich nochmal vor Augen halten, das sind lange Kurzbahnzeiten, die sie hier geschwommen ist, die aber beim reinen Blick auf die Zahlen eher wie Langbahnzeiten wirken und selbst dort noch nicht so richtig, richtig schnell sind. Das wirft natürlich die Frage auf, wie zufrieden kann man denn da jetzt sein? Hier Anfang November, neue Saison, harter Sommer. Ja, das Interview von ihr habt ihr gehört, war lange Pause dabei, Ortswechsel, Trainingswechsel. Und Maja sagte dann nochmal auf Nachfrage hin, dass sie mit den Zeiten eigentlich schon sehr, sehr zufrieden war, ist jetzt seit Oktober wieder im Training, also seit einem knappen Monat und dann gleich sich in den Flieger zu setzen und einmal in diese fremde Kultur für rein zu jetten mit 14 Stunden Flugzeit oder was das dauert, das ist jetzt nicht so ganz ohne. Und ich glaube ihr das zum einen und finde es schön, dieses Feedback zu haben, dass da gar keine Unzufriedenheit herrscht, weder bei ihr noch bei ihrem Trainer Bernd Berghahn, der vom Open Water World Cup in Hongkong nicht die wahnsinnig weite Anreise hatte, dort zusammen mit Moesha Johnson am Start gewesen ist. Was aber viel ärgerlicher war, war, Maja stand nur in Anführungsstrichen zweimal im Finale und verpasste das zweimal knapp auf dem 9. Platz. Und da hatten wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, die Konkurrenz war jetzt nicht so riesig, dass das unerreichbar schien, hier vier Finalteilnahmen auch einzutüten, wo ja dann für Platz 1 bis 8 A Gelder ausgeschüttet werden und B ein zweiter Start mit Einlauf, mit dem ganzen Brimborium. Wäre sicherlich nochmal etwas gewesen, wo sie gerne Erfahrung gesammelt hätte, gerade auch dieses Kräftemessen auf Weltniveau, was dort im Vordergrund stand und viel nochmal zu lernen und Schwerpunkte für die nächsten Trainingswochen und Trainingsmonate mitzunehmen. Das hat da schon viel, viel Gutes getan und wiegt die verlorene Trainingszeit, die man durch die ganze Reise, durch die Weltgeschichte dann hat, auch gerne wieder auf. Neben dem, dass das ganze Team einmal Atmosphäre schnuppern durfte für die Weltmeisterschaften 2025, man hat die Gegebenheiten vor Ort kennengelernt, weiß, worauf man sich jetzt so einlässt und bereitet sich jetzt vielleicht auch schon mal vor auf die Weltmeisterschaften im Dezember. Nicht die in Budapest, sondern auf die Militär-WM in Warendorf, die parallel zur Kurzbahn-WM stattfinden wird. Und dann kommen wir zum dritten Starter im Bunde, Rafael Miroslav, der zwei Stopps mitgemacht hat und ich glaube auch sehr zufrieden nach Hause gefahren ist mit einer neuen Bestzeit über die 400 Meter Freistil, 3:45,9. Das ist jetzt eher eine Nebenstrecke für ihn, für manche nur so eine ganz okaye Langbahnbestzeit, aber sei es drum. Interessanter ist es, zwei neue Bestzeiten über die 100 Freistil, 47,12, die er dann auch im Finale schwamm und vier neue Bestzeiten im Stopp Südkorea und Singapur über die 200 Meter Freistil, seine Hauptstrecke 1:43,06 in Singapur im Finale zum Abschluss als schnellste Zeit, wird dafür Sorge tragen oder wird ihn das Ganze positiv bewerten lassen, hier teilgenommen zu haben. Ja, und so wie Marius und Raphael erging es auch einigen anderen. Je länger die Weltcup-Serie dauerte, desto schneller wurde der ganze Spaß. Man lernt einfach von Stop zu Stop dazu auf dieser für die meisten doch ungewohnten Kurzbahn. Wir erinnern uns an den Weltrekord von Kyle Chalmers letztes Jahr war es Langbahn, also muss es 2 Jahre her sein. Bestes Beispiel dafür ist die Amerikanerin Regan Smith, die zwei neue Weltrekorde über diese drei Stops aufstellte, erst in Incheon und jetzt hier in Singapur nochmal deutlich einen draufsetzte. Schwamm in 54,27 Sekunden wesentlich schneller als noch in Südkorea 7 Tage zuvor. Und damit wurde der 100-Rücken-Weltrekord im letzten Monat insgesamt 3-mal unterboten. Und das ist schon ganz spannend, vielleicht auch mal hinzugucken, was da so passiert. Denn seit Minna Atherton 2009 war niemand mehr so schnell gewesen wie jetzt in dieser Saison. Regan Smith und Kaylee McKeon. Und ich glaube, eine der beiden Walshes oder so war das, glaube ich, noch in den USA, die zusammen mit Minna Atherton in 54,89 den alten Weltrekord eingestellt hatte. Es war also relativ lange Stillstand über 15 Jahre. Und das ist ähnlich wie das, was jetzt gerade im 50-Meter-Pool passiert. Dort passiert nämlich genau das Gleiche. Weltrekord um Weltrekord wird gebrochen. Und die Frage ist, so woher kommt das? Gibt es da eine neue Technik unter Wasser? Hat sich in der Trainingsmethodik was geändert? Oder ist es vielleicht die Konkurrenzsituation? Und möglicherweise ist es die Konkurrenzsituation von den beiden Top-Athletinnen Regan Smith und Kaylee McKeon. Denn Regan schwamm auch über 200 Rücken eine neue Weltbestmarke. In 1:58,83 blieb sie als erste Frau unter einer Minute 59. Mit einem irren Front-End-Speed hat sie hier die Bestmarke, die alte von Kaylee McKeon, attackiert und musste auf der letzten Bahn richtig, richtig pumpen, damit die virtuelle Weltrekordlinie sie nicht einholte. Und es war, wenn man auf die Fernsehbilder guckt, der erste Anschlag, bei dem sie wirklich, wirklich erschöpft aussah und richtig schwer geatmet hat und dann aber auch sehr, sehr froh war. Klar, Weltrekord, gibt nicht nur Knete, sondern auch viel Prestige, diese Bestmarke unterboten zu haben. Da sah man auch, wie wichtig ihr das war und wie hart sie echt darum gekämpft hatte, wenn das nicht schon schwimmerisch mit diesem Frontend-Speed deutlich geworden ist. Und jetzt sagt man, okay, das sind die beiden besten Frauen der Welt, über die Rücken schwimmen, die wir jemals hatten im Wasser und die müssen sich doch gegenseitig zur Höchstleistung pushen. Wie geil wäre das eigentlich, wenn wir die viel öfter gegeneinander schwimmen sehen würden. Nicht nur bei Olympia, nicht nur bei der ersten Station vom Weltcup, sondern wieder und wieder und wieder. Dann müsste doch noch viel, viel mehr drin sein. Und dann hat SwimSwam einen interessanten Funfact rausgekramt, nämlich Regan Smith und Kaylee McKeon halten jetzt insgesamt 5 von 6 Rückenweltrekorden. Keiner dieser 5 Weltrekorde fiel im direkten Duell der beiden gegeneinander. Und das ist wirklich bemerkenswert. Da könnt ihr nachgucken in der Geschichte oder mir einfach glauben. Die Weltrekorde fielen immer dann, wenn die beiden ohne die jeweils andere im Becken gewesen sind. Und da sieht man vielleicht auch so ein bisschen, dass dieses alte Mantra von wegen, ja, Diamanten entstehen unter Druck, erst unter Druck rufst du die Bestleistung ab, du brauchst den Druck, hoffentlich schwimmt jemand ähnlich Schnelles mit mir im Lauf, weil dann ich brauche dieses Pushen, ich muss dieses Gegenankämpfen haben. das scheint irgendwie auf dem Level gar nicht so richtig zu sein. Denn offensichtlich scheint es so, als gäbe es nur sehr, sehr wenige Prozent, die unter direktem Wettkampfdruck wirklich ihre absolute Bestleistung bringen und liefern. Das hat ja auch den, also ist auch der Grund, weshalb wir tatsächlich relativ wenig Weltrekorde in so WM- oder Olympia-Finals sehen, wo es Head-to-Head hergeht, wo zwei oder drei gleich starke KonkurrentInnen gegeneinander schwimmen. Und da ist immer das Navy SEAL-Zitat, das mir da in den Kopf kommt, die da gesagt haben, you don't rise to the occasion, you fall to the level of preparation. Also es ist nicht so, dass du den Anforderungen des Wettbewerbs auf einmal auf magische Weise standhältst, sondern unter Druck fällst du zurück auf das, was du vorbereitet und gelernt hast. Naja, gut. Zwei neue Weltrekorde übers Rückenschwimmen. Und es wird spannend sein, weiter zu beobachten, auch was dort vielleicht stilistisch passiert ist, wo das Ganze jetzt so herkommt. Reagan Smith, trotz dieser ganzen Weltrekorde, wurde nur Zweite im Weltcup-Overall-Ranking bei den Frauen. Denn eine war noch besser. Das ist Kate Douglas, die auch Weltrekorde feiern durfte. Jetzt hier nochmal in Singapur über die 200 Brust in 2:12:72. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, die sie da aufgestoßen hat. 2:12 ist abnormal schnell. Das ist um Längen besser als der Weltrekord, den sie vor einer Woche aufgestellt hatte. Nochmal um Längen besser als der alte Weltrekord von Rebecca Sony, der auch von 2009 datierte. Und wenn wir uns Kate Douglas angucken, dann ist das stilistisch extrem am Lehrbuch bzw. der Theorie orientiert. Die hat jetzt auch nochmal in einem anderen Podcast gesagt, ja, die haben zum einen erstmal voll viel am Brustschwimmen gearbeitet, am Anfang ihrer College-Karriere unter Todd DeSorbo in Virginia und sind jetzt dabei, viel das Rückenschwimmen auf ein neues Level zu hieven. Also da ist noch more to come, wie man so schön sagen würde. Aber diese 200 Meter Brust sind so sauber und so schön. Wenn ihr irgendwann mal ein Lehrbuchbeispiel braucht, dann holt dieses Rennen raus. Das ist der absolute Wahnsinn, wie sie es schafft, erst den Armzug wirklich quasi zu Ende zu machen, sich lang nach vorne zu strecken, sich nach vorne schmal zu machen, wenig Wasserwiderstand zu bieten und dann also einen extrem impulsiven, extrem vortriebsstarken Beinschlag anzusetzen und damit zu gleiten und da das Tempo für diesen Weltrekord herzuholen. Das ist unfassbar effizient und das sie schwimmt auch nochmal ein bisschen anders mit dem Oberkörper, eher Richtung Pity orientiert. Der kommt etwas höher raus, schiebt sich an der Wasseroberfläche nach vorn, auch da durch die Luft. Es ist leichter als durchs Wasser, um sich dann lang zu machen. Und das ist die Stilistik für 200 Brust, die hervorragend funktioniert. Marco Koch hat das mal ähnlich gemacht bei der ISL in Budapest, als er die 2-Minuten-Marke attackierte. Da war das ähnlich lang mit Gleiten. Haben wir schon viel drüber gesprochen, vielleicht ein Stückchen zu lang damals, aber egal. Für die 50 und 100 braucht das wiederum andere Qualitäten übers Brustschwimmen. Die 200 Meter wirklich on point zum Zungeschnalzen. Also das, was Flo Wellbrock vielleicht fürs Kraulschwimmen ist, ist Kate Douglas aktuell fürs Brustschwimmen. Schwimmt dann später noch bei einem A50 Delfin-Weltrekord, bleibt plus 400stel drüber und bleibt damit über die gesamte Weltcup-Serie ungeschlagen, wird nie Zweite und dann auch folgerichtig Gesamtsiegerin bei den Frauen. Gesamtsieger bei den Männern wurde Lian Marchand. Das zweite Gesicht des Weltcups neben Kate Douglas, der Gesamtsieger bei den Männern, hatte vermutlich auch im Vorfeld niemand wirklich ernsthafte Zweifel daran. Aber die Art und Weise ist schon beeindruckend. Er ist über die 100 Meter lang der zweite Mensch unter 50 Sekunden, der jemals drunter geblieben ist, 49,92. Der andere war Caleb Dressel. Ich glaube, der Weltrekord steht bei 59,1 oder 59,3. Also nochmal eine völlig andere Dimension. Aber 100 lang ist auch eins der Rennen, die ich echt feier. Es ist ein Splash and Dash, muss Perfektion in jeder einzelnen Zehntel haben, jede Wende muss sitzen, jeder Anschlag muss sitzen, jeder Zug, jede Tauchphase, du darfst nicht ein Kick zu viel, zu wenig, zu früh, zu spät, dann kommst du bei Rücken oder bei Brust nicht mehr hin und dann schwimmst du diese Topzeit nicht mehr. Ein bisschen anders über die 200 Meter Lagen, da kannst du dir den einen oder anderen Fehler mehr leisten. Und die 200 Meter Lagen von Lian Marchand, das war das Event, wofür wir den Eintritt gezahlt haben. Dafür wurde der Bildschirm heiß geflackert, das Popcorn in der Mikrowelle aufgewärmt. Das war eine absolute Show. Denn du weißt, über die 200 Meter Lagen, es passiert hier gleich was Großes, wenn der Weltrekordhalter über 50 Delfin, Noe Ponti, nach den ersten zwei Bahnen, nach den ersten 50 Delfinen schon hinter Leon Marchand liegt. Beide sind an der Stelle unter der Weltrekordlinie von Ryan Lochte aus dem Jahr 2012. Und jetzt kommt für mich das wirklich Wahnsinnige, das, was ich fast unbegreiflich finde, denn in Rücken vergrößert Leon den Vorsprung auf den Olympiasieger von 2008 über 200 Rücken nochmal zusätzlich. Also Leon Marchand, der als ausgewiesener Delfin, 200 Delfin, 200 Brust Experte hier durchs Wasser rast, vergrößert über 200 Meter Lagen auf der Brustteilstrecke den Vorsprung auf den 200 Lagen Weltrekordhalter, der gleichzeitig über diese 200 Meter Rücken 2008 in Peking Gold gewonnen hat mit Weltrekordzeit. Das ist mindblown. Also das ist fast mir die Schädeldecke vom Haupt geflogen. Also das war der absolute Hammer. Und dann kommt die Wende von Rücken zu Brust. Die war eine absolute Katastrophe. In Brust, klar, tolle Stärke. In Kraul war dann etwas die Luft raus. Bei den Delfin Kicks geht sicherlich noch was Richtung Budapest. Das sieht bei Marchand auch sehr niederfrequent aus. Also das kann man, glaube ich, echt noch ein bisschen dran arbeiten, dass da mehr Frequenz reinkommt, gerade für die Kurzbahn. Und damit verdient mit diesem Weltrekord über die 200 Meter Lagen ein 1,48,88 als erster Mensch unter 1,49,8 freaking Zehntel schneller als Ryan Lochte vor 12 Jahren. Damit verdient Leon in knapp unter 2 Minuten 10.000 Dollar Weltrekordbonus, 10.000 Dollar für die Triple Crown, also 20.000 Dollar, macht hochgerechnet 6 Millionen Dollar Stundenlohn. Finde ich schon mal nicht so schlecht. Die weiteren Gesichter des Weltcups waren hier Noe Ponti. Der Weltrekord schwimmt über die 50 Meter Delfin wieder im Vorlauf. Es gibt wieder keine Geldauszahlung für ihn. Das wird den Schweizer mit Sicherheit ärgern, zumal er im Finale dann nur, glaube ich, eine Hundertstel. Er war wieder knapp dran auf jeden Fall. Verbessert aber im Vorlauf die Weltbestmarke von 21,67, 7 Tage alt, auf 21,50. Und ist dann, genau, im Finale 21,64 steht hier, also war 14 Hundertstel weg, aber wieder unter dem alten Weltrekord. Und das ist so unfassbar schnell. Das ist mir erst wirklich klar geworden, als ich auf Instagram dieses Video gesehen habe, wo sie nebenher filmen auf einer Länge, wo du denkst, es geht gar nicht. So schnell die Arme durchs Wasser zu bewegen, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, nicht mal mit Fäusten würde ich das so schnell schaffen. Und der fährt die Hände aus und schiebt das Wasser weg. Das ist beeindruckend hoch 100. Ebenso beeindruckend, zweiter Platz an Nils Kostanje, der in 21,74 den alten Weltrekord auch unterbietet von vor 8 Tagen. Leider ein bisschen spät, kein Geld, aber da ist auch eine neue Generation am Heranwachsen und am Starten. Und dann gibt es noch bei dieser letzten Weltcup-Station eine Honorable Mention, wie es so schön heißt. Das ist der Brite, der Schotte Duncan Scott. Seine Ergebnisse gehen beinahe unter, aber über die 200 Meter Freistil absolute Freakshow von vorne weg. Den anderen mal so gar keine Chance gelassen in diesem Finale, wo auch Rafael Miroslav mitschwamm, wo Leon Marchand mitschwamm. Das war ein Finale von absolutem Weltniveau und die hat er aussehen lassen wie Vorschüler, will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es könnte nicht viel, es war schon beeindruckend, mit was für einer Dominanz er dort durchs Wasser pflügte. 1,39,83 zeigte die Zeit am Ende auf der Anzeigetafel, damit der vierte Mann unter einer Minute 40 jemals in der Geschichte des Schwimmsports und in dieser Phase der Saison am Ende des Weltcups nur 0,5 Sekunden über dem Weltrekord von Paul Biedermann. Und das war ein deutlich anderes Rennen als noch in Incheon in Südkorea. Er bricht am Ende nämlich nicht so stark ein. Er verliert auf den ersten 100 Metern, beziehungsweise 150 Metern sogar, eine knappe Zehntel nur auf das, was er in Südkorea gemacht hat, um dann aber auf den letzten 50 Metern 5 Zehntel rauszuschwimmen. Und das war eine wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckende Vorstellung von ihm. Und dann wird er mit einem richtig, richtig fetten Grinsen wieder zurück auf die Insel geflogen sein und sich denken, jo, ich bin auf einem guten Weg. Und in Budapest, also ganz ehrlich, ich erwarte da Großes. Und das soll da mal bitteschön Richtung Weltrekord gehen. Und das ist möglich. In Budapest vom 10. bis 15.12. bei den Weltmeisterschaften ist ein schnelles Becken. Das wissen wir von diversen Langbahn-Weltmeisterschaften. Vom ISL-Finale 2020 als dort 6 Wochen sich die Weltelite des Schwimmsports getroffen hatte, mir läuft heute noch das Wasser im Mund zusammen. Die Elite-Schwimmerinnen und Schwimmer haben Übung bekommen auf der Kurzbahn. Und ich glaube, das war das Allerwichtigste fast bei diesem Stop, der noch nie, diese Weltcup-Serie, die, glaube ich, noch nie so hochkarätig besetzt war, wie das dieses Jahr der Fall gewesen ist. Und das könnte ein richtig nicer Kurzbahn-Dezember werden. Der startet mit dem DMS-Bundesliga-Finale in Essen, geht weiter mit dem DMSJ-Bundesfinale, die beide stimmungsvollste Veranstaltungen sind im Schwimmkalender. Und endet dann Richtung dritter Advent mit der Kurzbahn-WM in Budapest. Also das macht richtig Vorfreude. Vorfreude ist auch das Stichwort für den nächsten Block, denn wir gehen zurück nach Deutschland in die heimischen Gefilde und holen uns Freude, Vorfreude, Lust, wie auch immer, reichlich Appetit auf die deutschen Kurzbahnmeisterschaften in einer Woche. Denn in Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen waren die jeweiligen Landesmeisterschaften pünktlich zum letzten Qualifikationswochenende unterwegs. Und da ging es zum Teil richtig, richtig schnell zur Sache und es wurden reichlich Visitenkarten in der Bestenliste abgegeben. Und wir starten in Gotha in Thüringen, wo von der WSG Jena Lomeda Jonas Levin Reuter, der 15-jährige Rückenspezialist, mit der schon reichlich Edelmetall bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gewinnen konnte, mal seinen Namen in die Bestenliste eingetragen hat, nämlich über 100 Meter Freistil, 51,8, nur eine Sekunde langsamer war als Larus Thiel bei den Swim Opera Classics über die 100 Meter Rücken und 55,60 den deutschen Jahrgangsrekord von Pasek von vor 3 Jahren nur um 0,9 Sekunden verfehlte und über die 100 Meter Lagen in 58,94 sich an die Spitze der Bestenliste setzte mit einer Sekunde Vorsprung vor dem Rest des Feldes. Also da geht ordentlich was. Auch im Rest des Ostens der Republik ging ordentlich was, nämlich in Sachsen, in Riesa bei den sächsischen Kurzbahnmeisterschaften, in der in Anführungsstrichen Sportstadt Riesa, die damals 2002 Austragungsort der Kurzbahn-Europameisterschaften gewesen ist, mit ihren 30.000 Einwohnern sich anschickte, eines der Sportmeckers in Europa oder in Deutschland werden zu wollen. Da waren wir damals als, kleine Anekdote am Rande, als Schwimmverein unterwegs gewesen und haben uns das von den Zuschauertribünen aus angeguckt, diese Kurzbahn-EM. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie wir überlegt haben, ob man da wohl schwimmen gehen kann in dem Pool oder nicht. Das war noch nicht mit so großen Sicherheitsabsperrungen, das war Messehalle. Es gab bloß so eine kurze Werbebande, die dort aufgebaut war. Da konnte man relativ easy drüber springen, beziehungsweise gab es, glaube ich, sogar Tore, wo man dann einfach durchlaufen konnte. Und da standen einfach 2 aus unserer Mannschaft auf und haben dann, glaube ich, den Bundestrainer Thiesmann, der das war, damals gefragt, so ob man da schwimmen kann. Der dann wohl nur relativ lapidar antwortete und meinte, Jungs, fragt mich nicht, aber an eurer Stelle wäre ich schon längst da drin in dem Pool. Und so geschah das dann auch. Die zogen also die Badehose an und waren dann mit ihren 18 Jahren oder was das war, dort im EM-Pool in Riesa unterwegs gewesen. Nicht so die schlechteste Geschichte, die man dann mal mit nach Hause nimmt auf die Heimfahrt. Jetzt hier waren die sächsischen Vereine am Start und auch die Leipziger wieder mit einem sehr, sehr großen Kontingent dabei gewesen. Großes Kontingent mit der großen Garde. Timo Sorgius, David Thomasberger, Luis Schubert unter anderem im Wasser gewesen. Dazu durchaus vorzeigbare Leistungen von Elias Himmelsbach, Tom Bodusch, Lius Baumeister und Limaris Dix. Und dem Neuleipziger deutschen Jahrgangsrekordhalter über die 50 Meter Rücken, Mitja Bauer. Könnt die Fanfare nochmal reinholen, es geht hier um den Jahrgangsrekord auf der 50-Meter-Bahn. Dazu kommen noch 2 starke Rücken-Mädchen im 2011er-Jahrgang, Fanny Milbach und Franziska Hunger, die hier auch richtig, richtig flott unterwegs gewesen waren. Und wenn wir über Sachsen reden, dann müssen wir auch über die Chemnitzer reden, wo auf der Männerseite auch schon seit einigen Jahren kontinuierlich gearbeitet wird, die Frauen kennen wir dort inzwischen mit Jara Riefstahl, Lise Seidel, Julia Ackermann. Aber auch bei den Männern ist es seit einiger Zeit Moritz Erkmann, der sich Schritt für Schritt an den Langstreckenführenden im 08er-Jahrgang Leo Leverkus heranrobbt. Und die Chemnitzer sind relativ frisch aus der Höhe gekommen, die waren noch nicht lange wieder zurück. Und für Moritz standen dann am Ende über die 400, 800 Freistil eine 3,56 und eine 8,06 auf der Anzeigetafel. In seinem Windschatten schwamm Matthäus Straßburger, startend für die SG Limbach-Oberfrohna, aber in Chemnitz am Landesstützpunkt dort trainierend, über die 1500 Meter Freistil an den Junioren-Freiwasser-Weltmeister Jonas Lischke auf 3 Sekunden ran und an die deutsche Spitze über, also im 09er Jahrgang, über die 400 und 800 Meter Freistil. Also da hat sich auch einiges bewegt. Dazu Julia Ackermann schon wieder über die langen Strecken zu Beginn dieser frischen Saison auf Bestzeitniveau unterwegs. Und von der sächsischen Landeshauptstadt war der DSC 1898 mit in Riesa vertreten. Und hier allen voran Mika Frederik Martin, der 12-Jährige, der im Mai seine ersten deutschen Jahrgangsmeisterschaften erleben wird. Letztes Jahr noch beim Schwimmmehrkampf ungeschlagen über die Kraulstrecken oder im Kraulmehrkampf unterwegs gewesen und auch über die abschließenden 200 Meter Lagen. Mir noch im Gedächtnis geblieben ist seine beeindruckende Zeit über die 50 Freistilbeine von 37,7, was für wahnsinnig viele schon eine sehr gute 25 Meter Zeit wäre, schwimmt sich hier über insgesamt 5 Strecken auf Platz 1 der Bestenliste. Natürlich über 3 Kraulstrecken, über die 100 Freistil in 57,0, über die 400 Freistil in 4,26 und dann noch über die 200 Freistil in 2,04,41. Auf Platz 1 der Bestenliste und unter den alten deutschen Jahrgangsrekord von Alexander Eckervogt aus dem Jahr 2012, 3 Zehntel schneller als der Münsteraner damals. Über die 50 Delfin heißt es noch 27,24, auch nur noch 3 Zehntel Luft zum Jahrgangsrekord von Larus Thiel und über die 100 Meter Delfin 1,01,30, not bad für einen 12-Jährigen. 2 Jahre älter ist Christian Schubert, der sich auch 3-mal auf Platz 1 der Bestenliste schwamm, der Langstreckenspezialist aus Dresden. 400 Freistil, 4 Minuten 11, knapp hinter Erik Woddo vom Team Bochum, über die 800 Freistil 8 Minuten 30 und 1500 Kraul 16,33. Und die in Leipzig trainierende, für den DSC startende Leni von Bonin hat über die Delfin-Strecken eine Visitenkarte abgegeben. 100 Delfin 1,02, 200 Delfin 2,12 lassen aufhorchen Richtung Deutsche Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal. Und NRW ist jetzt auch die letzte Station in diesem kleinen Roundup. Im Essener Atomfeldbad gab es in Nordrhein-Westfalen den ersten Auftritt vom neu gegründeten Team Bochum. Und eines der Aushängeschilder dieses Team Bochums scheint Nils Woddo zu werden. Ein Name, der hier öfter mal auftaucht, der im Moment da weitermacht, wo er aufgehört hat, nämlich bei schnell schwimmen und zwar über eigentlich alles, was ihm der Trainer so vor den Latz wirft, 50 Kraul bis 400 Lagen. Genauso auffällig, aber etwas weniger bisher erwähnt, Fabian Mager von der SG Neuss, der 16-jährige Rückenspezialist, hat Konkurrenz gehabt in Sachsen von Mitja Bauer, der dort zu überzeugen wusste, aber in NRW ging es etwas schneller zur Sache für Fabian. Über die 50 Rücken 25,3, über die 100 Rücken 54,9 und über die 200 Meter Rücken 201,7, jeweils 3-mal auf Platz 1 der Bestenliste. Denkbar knapp mit 1/10 vor dem Neuleipziger Mitja Bauer. Die SG Dortmund war ebenfalls am Start in Essen und hier feierte Laura Marie Blumenthal-Hass ihren ersten Einsatz als Dortmunderin. Über die 1500 Meter Freistil 16,55, Platz 1 der Bestenliste im Jahrgang 2008. Die ein Jahr jüngere Sydney Savannah Ferch zieht aber weiter ihre Kreise im 09er Jahrgang. Die beiden Langstreckenspezialistinnen scheinen sich hier als Trainingspartnerinnen gefunden zu haben. Und Sydney war aber etwas schneller unterwegs im Moment. Über die 1500 Kraul 16,30, 800 Freistil 8 Minuten 40, 400 Kraul 4,14, 200 Freistil 2,02. Also einmal fast das komplette Portfolio abgedeckt. Alles Bestzeiten für die Dortmunderin unter der Leitung von Tobias Heinrich. Und die beiden bleiben nicht allein auf den langen Strecken, sondern Zarina Selimovic im Jahrgang 2010 hatte hier harte Konkurrenz, aber behielt in 2 von 3 Strecken die Nase vorn gegen ihre Essener Konkurrentin Marina Maja Krietenbrink. Die beiden 14-jährigen Mädchen duellierten sich über die 1500 Meter Freistil. Das gewann die Dortmunderin Zarina in 17 Minuten 10 mit 10 Sekunden Vorsprung vor Marina. Über die 800 Meter Freistil hatte sie knapp das Nachsehen. 9:01 gegen 9 Minuten für die Essenerin. Und über die 400 Meter Freistil dann der 2:1 für Sarina, 4:21 gegenüber 4:24. Müssen spannende Duelle gewesen sein dort im Essener Turmfeldbad. Und wenn wir einmal in Essen sind, müssen wir auch über die SG Essen reden. Quasi, ich habe es jetzt mal hier etwas plakativ betitelt, aber das Magdeburg des Westens. Zahlreiche Neuzugänge mit Moritz Schaller, Emre Demirdas, Maximilian Band und ganz neu dazugekommen Nicole Meyer, die offensichtlich nicht mehr in den USA jetzt beheimatet ist, sondern in Essen unter der Leitung von Nicole Andruschat und Stefan Wittki trainiert. Und Maximilian Band ist derjenige, auf den wir jetzt hier unser Augenmerk setzen, denn er setzte sich über die 200 Meter und 400 Meter Lagen mit 2:06 und 4:27 an die Spitze der 2008er Bestenliste vor so namhafte Sportler wie Luis Hoffmann, Roland Borders oder Leo Leverkus. Und dann gibt es noch zwei Eigengewächse aus Essen, die im Nachwuchs zu überzeugen wissen. Einer davon ist Theodor Büscher, der 13-Jährige, der sich über insgesamt 5 Strecken auf Platz 1 der Bestenliste schwamm und vielleicht sich so ein bisschen anschickt, die männliche Laura Kohlmann zu werden, zumindest was die Vielseitigkeit angeht. Denn nach 10 DJM-Medaillen im Mai heißt es jetzt 100 Freistil in 53 Sekunden, 400 Kraul 4 Minuten 11, 200 Rücken 2:11, 400 Meter Lagen 4:42 und als Kirsche auf der Sahnetorte, als Cherry on the Top, als Icing on the Cake, als Geschenk und jetzt noch die Schleife drum. Über 200 Meter Freistil, 1:55,90, ein neuer deutscher Jahrgangsrekord und nicht nur schlappe Hundertstel oder ähnliches, sondern satte 8 Zehntel unter der alten Marke von Louis Dramm aus dem Jahre 2015. Respekt und Glückwunsch nach Essen an die dort diensthabenden Trainerinnen und Trainer am Beckenrand. Und weil wir den Namen gerade schon im Mund hatten, kommen wir noch zu den Leistungen von Laura Kohlmann, die wieder mal ein irres Programm vor sich hatte, schwimmt sich über alle Starts auf Platz 1 der Bestenliste, schwimmt alle Lagen die 200 Meter, also 200 Delfin, Rücken, Brust, Kraul, plus 100 Lagen, 200 Lagen, 400 Meter Lagen. Und es stechen heraus die 200 Rücken 2:11, 200 Lagen 2:18, 400 Lagen 4 Minuten 50 und 100 Lagen 1:04. Huiuiui, da darf sich die 09er Konkurrenz schon mal warm anziehen, was da noch so alles kommen mag im restlichen Saisonverlauf. Und wir beenden unseren Roundup über die Kurzbahnmeisterschaften im hessischen Fulda mit drei Highlights. Zum einen der 12-jährige Franz Mark Kutzig aus Hofheim, der letztjährige DM-Sieger oder Schwimmmehrkampfsieger im Brustmehrkampf, schwimmt die 400 Lagen in 5:06 und die 200 Lagen in 2:24 damit weit vor der Konkurrenz auf Platz 1 der 12-jährigen Bestenliste. Also der Bestenliste für die Jahrgänge 2012. Über die 400 Meter Freistil sehen wir ein packendes Duell von dem Neufrankfurter Maximilian Valkentin und dem Darmstädter Jakob Werner, die gleichzeitig auf Platz 3 und 4 der offenen Bestenliste schwimmen, nämlich in 3:50,40 und 3:50,47. Nur 700stel am Ende die beiden auseinander, muss ein Feuerwerk am Beckenrand gewesen sein. Und die Frankfurterin Pia Helly Henning schwimmt über die 50 Meter Freistil in 25:37 eine neue Bestzeit und in die Top 5 der offenen Klasse. Ja, und all das lässt doch mit der Zunge schnalzen, was uns da ab dem kommenden Donnerstag in der Schwimmoper in Wuppertal erwarten wird. Meine Stimme wird es im Stream zu hören geben und, Überraschung, vielleicht sogar im YouTube-Fernsehbild werde ich sogar zu sehen sein. Warum, wieso, weshalb, das... Da müsst ihr schon einschalten, da gebe ich jetzt nicht zu viel vorweg, aber sicher ist, ich werde nochmal den Friseur aufsuchen, um adrett auszusehen und nicht neben den Sportlerinnen und Sportlern dort optisch abzustinken, wenn ich das schon leistungsmäßig tun würde. Spannend wird es zu sein, wie viele Olympioniken sich dort in der Schwimmoper im Wettkampfbecken zurückmelden werden oder ob es eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft der nächsten Generation wird. Muss ja gar nichts Schlechtes sein. Zumindest waren die letzten Jahre, haben gezeigt, dass es für die JTM und die AJOF-Generation immer ein schneller Start in die neue Saison gewesen ist. Und Fragezeichen stehen so hinter einigen Olympioniken-Starts oder hinter einigen aktiven Starts aus der offenen Klasse, die man von Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften kennt. Denn zumindest von drei Aktiven aus Magdeburg, weiß ich schon, dass die auf jeden Fall nicht bei der DKM jetzt am Start sein werden. Und unter anderem das macht den Weg frei, vielleicht für das ein oder andere Nachwuchstalent, sich hier ins Scheinwerferlicht, ins Rampenlicht zu schwimmen. Am Ende ist es ein Titel deutscher Meister oder deutsche Meisterin. Und Titel ist Titel, den druckt man sich ja dann doch ganz gerne mal auf die Visitenkarte, auf den Briefkopf oben drauf. Und ein breiteres Feld bedeutet am Ende des Tages auch mehr Spannung, packende Duelle, Nägel kauen bis zum Anschlag. Sich mindestens 60 Starter pro Strecke sind qualifiziert. Alle, die Qualizeit unterbieten, sind auf jeden Fall dabei. Das Format hat sich ein bisschen geändert. Es gibt keine Jugendwertung mehr, keine Jugendmeister, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war mit Jugendfinals, sondern es gibt ein A-Finale, es gibt ein B-Finale. Die 16 Schnellsten qualifizieren sich. Ende, aus. Das war's auch. Heißt also, wir werden so in ungefähr 90 bis 120 Minuten in den Finalabständen durch sein und viel mehr Werbung kann ich dann jetzt auch nicht dafür machen. Und weil wir bei Wettkämpfen waren und die Berliner sind ja immer noch in Azurum unterwegs mit einigen NK1 oder PK-Sportlerinnen, dieses Thema Höhentrainingslage, wir hatten es ja auch gerade in Chemnitz angesprochen, die Wiesbadener waren in der Höhe und so weiter und so fort, ist eins, das uns schon länger beschäftigt und soll uns auf den nächsten Pfad bringen, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Denn das Thema Höhentrainingslager oder Höhentraining generell ist ein heiß diskutiertes. Wir haben im DSV mit Alexander Törpel, mit dem Chefbundestrainer Diagnostik, einen absolut ausgewiesenen Experten zum Thema Höhentraining in den eigenen Reihen. Genau, so in den eigenen Reihen. Und das wäre jetzt vielleicht ein bisschen einfach gewesen, ihn einfach einzuladen und mit ihm über Höhentraining zu sprechen. Nahe stattdessen habe ich mir hier ein Paper zur Brust genommen und nehme das vielleicht als Anlass, mal den einen oder anderen Denkanstoß, den einen oder anderen Anregung zu geben, über dieses Thema Höhentraining nachzudenken. Denn es ist ja beileibe nicht so, dass alle Nationen oder selbst alle Trainingsgruppen in Deutschland dieses Höhentrainingskonzept so exzessiv verfolgen. Die Australier kennen das zum Beispiel gar nicht, die Amerikanerinnen und Amerikaner, wir haben jetzt auch nicht bekannt, dass die so richtig geil was in der Höhe machen und dass es so richtig feste verankert ist bei denen. Wir Europäer hingegen, wir schwören da drauf, sind die Spanier, die ins Höhentrainingslager fahren, sind die Franzosen, die da hinfahren, sind wir Deutsche, die da ins Höhentrainingslager fahren, sind auch die Italiener, glaube ich Plombino, wenn man da Leonie Beck ein bisschen folgt, die ins Höhentrainingslager fahren. Und ja, wir halten da ganz, ganz große Stücke drauf und das war auch im DSV nicht immer so. Es gab da auch damals, ich glaube, unter Jan Matzen, der das versucht hat zu etablieren, Anfang der 2000er, riesige Diskussionen mit dem Höhentrainingslager, muss das jetzt verpflichtend sein oder nicht, und wenn nicht, dann fliegst du aus dem, bla, Riesendiskussion, gerade auch, weil es doch sogenannte Responder und Nicht-Responder gibt. Also es gibt einfach aktive Sportlerinnen und Sportler, die sprechen auf dieses Höhentraining nicht so an. Kommen wir vielleicht auch am Ende noch kurz drauf in der Side-Note, warum das möglicherweise so ist. Unumstritten sind die physiologischen Benefits, die man vom Höhentraining mitnimmt. Wobei da auch für mich nicht so ganz geklärt ist, wie lange die halten. Und genau diese physiologischen Benefits, diese physiologischen Vorteile des Höhentrainings geht es in diesem Paper eines vorwiegend spanischen Forscherteams rund um Inigo Mujica, Bullion, Zelenkova, Fred Vernieu dabei und Grégory Meillet am 24. September, im September 2024 veröffentlicht in Frontiers in Psychology. Und es trägt den tollen Titel Hematological and Performance Adaptations to Altitude Training in Elite Middle Distance and Distance Swimmers. Und hier ist auch die Höhe angegeben, 2320 Meter wurden die Untersuchungen durchgeführt und der Experte weiß, und ihr seid ab heute Experten, ihr wisst, damit ist das Höhentrainingslager in der Sierra Nevada gemeint. Grüße gehen raus nach Magdeburg, die dort die Hälfte ihrer Schwimmkarriere verbringen. Und jetzt hat dieses Forscherteam sich 6 Teilnehmende genommen. Davon waren ein Olympiasieger dabei, ein Weltmeister oder eine Weltmeisterin. Insgesamt waren von diesen 6 Teilnehmern 5 davon an den Weltmeisterschaften 2019 teilgenommen und 4 davon an den Olympischen Spielen in Tokio. Zielstrecke war jeweils 400 bis 1500 Meter plus 10 Kilometer Freiwasser, also ziemlich genau das, was man sich für so ein Höhentraining vorstellt an Zielgruppe. wie auch immer, ne, Zielgruppe, mit der man dort hochfährt. Und die waren jetzt insgesamt 21 Tage da, waren 528 Stunden, das wird später noch wichtig, 528 Stunden dieser Höhenluft ausgesetzt. Und dann ist dort mit den Sportlerinnen und Sportlern so einiges an Tests durchgeführt worden, wurden die Hautfalten gemessen, um zu gucken, okay, wie ist der Gewichtsverlust, es wurde die Hämoglobinmasse im Blut gemessen, es wurde das Blutvolumen gemessen, es wurde tägliche Sauerstoffgehalte gemessen, die Herzfrequenz wurde gemessen, die Schlafqualität, die Ermüdungsfaktor wurde gemessen und für uns vielleicht am spannendsten und womit wir am ehesten was anfangen können, es wurden drei Testsets etabliert in dieser Höhe, nämlich am Anfang, am dritten Tag, am zehnten Tag und am 17. Tag wurden 4x100 Meter geschwommen und das Ganze 6x. Also 6x4x100 Meter. Und da hat man dann sportliche Leistungsmarker gesetzt, sprich Schwimmzeit. Ja, und wer viel misst, der erhält auch viele Ergebnisse. Heißt also, was passiert jetzt während dieses Höhentrainings? Was kann man denn dort feststellen und messen? Und da fällt zuallererst auf, dass die Hämoglobinmasse, also die Zahl der roten Blutkörperchen, im Blut während des Trainingslagers um 5,6% ansteigt. Und man erwartet, dass so ungefähr 1-1,5% pro 100 Stunden Höhentraining dazukommen. Heißt also bei 540 Stunden eine Erhöhung um 5,6% liegt genau in dem, was man so erwartet. Mit allerdings einer riesigen Varianz zwischen den Aktiven, nämlich von 2-11% Verbesserung. Also es gab welche, die haben nur 2%, quasi nichts, und welche mit 11%, bam, da ging es richtig durch die Decke. Das ist eine bekannt große Schwankung, die unter anderem verursacht werden kann durch den Eisengehalt im Blut, durch hohen Ermüdungsgrad, durch einen schlechten gesundheitlichen Zustand, durch mangelhafte Ernährung oder durch schlechten Schlaf. Das alles hat Einfluss darauf, sagt man, ob man jetzt sehr wenig mitnimmt oder sehr viel Hämoglobin mitnimmt aus diesem Höhentrainingslager. Parallel dazu bleibt das Blutvolumen konstant, was dazu führt, dass die Hämoglobinkonzentration steigt. Damit auch die Anzahl der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten für die Angeber. Gleichzeitig verloren die Schwimmerinnen und Schwimmer Gewicht, damit auch Körperfett. Nice to know, wer sich schon mal mit Höhentrainingsleuten unterhalten hat, nicht umsonst hatten die Aktiven letztes Jahr in der Sierra Nevada einen eigenen Koch mit dabei, der sie ordentlich bekocht hat, damit sie eben genau dieses Gewicht nicht verlieren. Und das wird auch ganz akribisch dort gemessen vor Ort, um möglichen Effekten, Mangelerscheinungen vorzubeugen. Die Schwimmgeschwindigkeit stieg vom ersten zum dritten Test, die ja alle drei in der Höhe durchgeführt wurden. Und zwar verbesserten die Frauen ihre 100 Meter Schwimmzeit von roundabout 63 Sekunden im Schnitt auf 61 Sekunden im Schnitt und die Männer von 60 auf 58 Sekunden im Schnitt. Und das Laktatlevel sinkt vom ersten zum dritten Test. Also obwohl die Schwimmerinnen und Schwimmer schneller schwimmen, bauen sie weniger Laktat auf. Und da sagt man jetzt, das sind alles Marker, das ist richtig geil, Höhentraining ist das Nonplusultra, da werden doch da alle schneller, weniger Laktat, wir werden in den Trainingstests schneller, das ist doch toll, das ist genau das, was wir wollen. Und dann folgt aber ein sehr, sehr bemerkenswerter Satz in diesem Paper, einmal auf Englisch vorgelesen, nämlich Performance at the qualification competition for the 2019 World Championships 2 weeks after altitude did not improve either compared to the swimmer's previous personal best, with 21 events slower than previous personal best times and 4 events faster. Was steht hier drin? Hier heißt es also, beim Qualifikationswettkampf 2 Wochen nach dem Höhentrainingslager waren die Sportlerinnen und Sportler nicht in der Lage, also in 21 der gemeldeten Wettkämpfe nicht in der Lage, ihre Bestzeit zu verbessern, sondern waren um 1,2-1,4% langsamer als ihre Bestzeit. In nur 4 Wettbewerben wurden überhaupt Bestzeiten registriert. Gleiches gilt für den Überprüfungswettkampf 1 Woche nach dem Trainingslager. Und das ist wirklich bemerkenswert und daraus folgen verschiedene Sachen. Zum einen, dass Trainingstestergebnisse aus der Höhe nicht übertragbar sind auf Wettkampfergebnisse auf normal Null. Also nur weil ich in der Höhe gut performe, heißt das nicht, dass ich auf normal Null gut performe. Dann muss man eine Limitation anfügen. Wir kennen nämlich die Werte der Tests auf normal Null nicht. Spannend wäre halt zu sehen, okay, was schwimmen die denn über 6x400 Meter auf normal Null und dann in der Höhe, um überhaupt einschätzen zu können, was ist da in der Höhe überhaupt passiert. Sprich, wenn die in der Höhe die Frauen das auf normal Null, die Frauen das im Durchschnitt mit 60 Sekunden schwimmen und die Männer mit 57 Sekunden, dann sind sie in der Höhe nicht an diese Leistungen herangekommen. Dann lernen wir weiterhin, dass die maximale Masse an Hämoglobin, also sprich zwei Wochen nach dem Höhentrainingslager, maximale Masse an Hämoglobin, nicht identisch ist mit dem Zeitpunkt der höchsten Leistungsfähigkeit. Da gibt es offensichtlich keine oder nur eine ganz schwache Korrelation. Und man muss dazu sagen, der Vergleich mit der Bestzeit hinkt vielleicht auch ein bisschen, dann ist eine All-Time-Bestzeit. Da kommen manche ja wirklich für Jahre hinweg nicht dran. Und das ist kompliziert dann natürlich zu vergleichen. Besser wäre es gewesen, man hätte einmal vor dem Höhentrainingslager geguckt, was die Sportlerinnen und Sportler dort schwimmen. Oder man hätte geguckt, ey, was sind sie denn letztes Jahr oder beim letzten Mal bei einem ähnlichen Setting geschwommen, um da wirklich einen Vergleich heranziehen zu können. Dann lernen wir weiterhin, dass nach diesem Höhentrainingslager Veränderungen im Blut führen also scheinbar zu besseren Trainingsergebnissen in der Höhe. Die Wettkampfergebnisse auf normal Null dann wiederum unterliegen anderen bestimmenden Faktoren, zum Beispiel die Taperzeit. Ja, zwei Wochen waren vielleicht einfach zu kurz, um dann auf den Vorbereitungswettkampf hin zu tapern. Die Akklimatisierung, wie gut verkrafte ich aus der Höhe wieder zurückzukommen. Und man darf auch nicht vergessen, mögliche Effekte, die zu Leistungssteigerung nach einem Höhentrainingslager beitragen, sind vielleicht nicht nur das Höhentraining an sich, sondern jedes beliebige Trainingslager, egal wo ich das mache. Ich habe einen strukturierten Tagesablauf, ich habe eine bessere Planbarkeit der Trainingsleistungen, des Trainingsloads, der Intensitäten, auch der Erholung, damit eine bessere Planbarkeit der Ereignisse und der darauf folgenden Wettkampfergebnisse. Ich habe einen standardisierten Ablauf nach diesem Trainingslager zum Wettkampfhöhepunkt, den ich vielleicht schon über Jahre hinweg geübt habe, den ich so in der Saison vielleicht gar nicht realisieren kann. Und ich kann während dieses Trainingslagers, weil ich abgeschottet bin von äußeren Einflüssen, mich vielleicht viel besser aufs Techniktraining konzentrieren. Auch das trägt dazu bei, dass es bessere Wettkampfergebnisse nach einem Trainingslager gibt, die gar nicht primär mit einem Höhentraining zusammenhängen. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, das wahnsinnig viel Erfahrung braucht. Man sagt ja auch immer, die das erste Mal Höhentrainingslager machen als Trainer und als Sportler, fallen danach auf die Nase und dann haben sie es gelernt. Weiterhin in dieser Studie, Achtung, Vorsicht, man kann das nicht generalisieren. Es waren bloß 6 Teilnehmende und die Erkenntnisse hieraus lassen sich möglicherweise gar nicht auf größere Probandengruppen generalisieren. Auch das soll nochmal eingeschränkt sein. Und das bringt uns zum letzten Block der heutigen Episode, damit wir auch wirklich unter den versprochenen 90 Minuten bleiben, nämlich zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Und in der vergangenen Woche war der 4.11. ein ganz besonderer Tag. Nicht, weil nur noch 10 Tage bis zu den Kurzbahnmeisterschaften waren, sondern weil der Deutsche Schwimmverband seitdem erstmals in seiner Geschichte einen hauptamtlichen Vorstand hat. Und das hat viele, viele Vorteile. Man hat einen dauerhaft erreichbaren Ansprechpartner für Anfragen jedweder Art. Und das sind erst einmal unter anderem Jan Pommer, den Namen des zweiten habe ich jetzt hier gerade nicht parat. Sei es drum. Es ist im Moment ein Duo, das dort an der Spitze steht. Gleichfalls hat der DSV jetzt beschlossen, dass aus diesem Duo ab dem 01.01.2025 ein Trio wird, nämlich der bisherige DSV-Sportdirektor Christian Hansmann wird dann den hauptamtlichen Vorstand vervollständigen. Und gemeinsam wird man sich in diesem Vorstand unter anderem mit dem Bericht der Abschlusskommission beschäftigen müssen. Die Abschlusskommission, die ihren Bericht vorgelegt hat, jetzt pünktlich zum Nachholtermin über die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt im Rahmen des Deutschen Schwimmverbandes. Damals losgetreten ist inzwischen, glaube ich, über 1,5 Jahre her von der fassungslos machenden Dokumentation mit Jan Hempel, und da gab es jetzt, hat der DSV eine Aufbereitungskommission eingesetzt, eine Aufarbeitungskommission von 4 Experten und Expertinnen, die den DSV durchleuchten sollten und klar machen sollten, okay, warum war es überhaupt möglich, ausgehend von diesem Fall Jan Hempel, sexuellen oder anderen Missbrauch an Schutzbefohlenen zu begehen. Und man höre und staune, also der Bericht hatte sich verzögert, jetzt aber fristgerecht vorgelegt. Dafür erstmal Respekt, da habe ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet. Aber der Bericht hat sich vor allen Dingen deshalb verzögert, weil es sage und schreibe 27 Interviews mit Betroffenen gab. Und 27 ist, jeder Einzelne ist zu viel, aber 27 ist schon fast eine grotesk hohe Zahl. Es ist horrend, dass sich hier 27 Opfer von Gewalt in den Hoheitsstrukturen des DSV gemeldet haben und sich dieser Kommission offenbart haben, diese Erlebnisse nochmal Revue passieren zu lassen, also sich dem zu stellen und darüber zu sprechen. Und das ist nicht einfach. Das hört man auch heraus aus einem Zitat des Deutschlandfunkes. Des Deutschlandfunks, wo es darum geht, um die Betroffenen, wie die sich jetzt so fühlen und warum diese Aufarbeitung eigentlich wichtig ist. Denn dort heißt es, sie, die Betroffenen, hören später, es ist vorbei. Also diese Aufarbeitungskommission hat ihre Arbeit abgeschlossen. Hier und jetzt sind sie sicher im Rahmen dieses Interviews, aber sie fühlen sich nicht mehr sicher. Und das ist das, worum es geht, warum diese Aufarbeitung so wichtig ist. Die Betroffenen fühlen sich nicht mehr sicher. Ihr Inneres ist ständig im Alarmmodus, ständig im Hochstress. Und irgendwann sind sie einfach nur noch unendlich erschöpft, haben keine Kraft mehr, nicht mehr, um ihren persönlichen Alltag zu bewältigen, nicht mehr, um zu arbeiten. Ihr Körper zieht sich in Krämpfen zusammen durch Anspannung, durch die im Körper gespeicherten Erinnerungen. Und sie schämen sich für alles, was war. Und das macht es so wichtig, dass hier stattgefunden hat, diese Aufarbeitung, dass nachgegangen wird, warum war es überhaupt möglich, dass all diese Fälle geschehen konnten. Und dazu schreibt die Süddeutsche, die Abgeschiedenheit der Umkleidekabine, das Abhängigkeitsverhältnis zum Trainer, die Ohnmacht und die Ungläubigkeit der Eltern, wenn ihr Kind allen Mut zusammennimmt und sich ihnen offenbart, all das spielt hinein. Das heißt also, es sind ganz, ganz viele strukturelle Bedingungen, strukturelle Faktoren, die dafür sorgen, dass all diese Fälle möglich waren. Und des Weiteren schreibt dann die Taz einen Satz, den ich sehr schwierig finde, mir vorzustellen, weil es in meiner Realität als Trainer oder als Begleiter des Schwimmsports nicht stattfindet, aber offensichtlich ist es möglich und es findet ja nicht vor aller Augen, also nicht vor aller Augen statt, sondern immer abgeschieden in einzelnen Situationen. So schreibt die Taz, dass der Schwimmsport wegen der körperlichen Nähe beim Training, bei Umkleide- und Duschsituationen sowie dem hohen Grad an Nacktheit besonders anfällig ist für sexuellen Missbrauch. Da möchte ich vieles unterschreiben, aber körperliche Nähe beim Training empfinde ich jetzt nicht unbedingt so. Auch Trainer, die gemeinsam mit ihren Sportlern in der Dusche stehen, sind mir jetzt eher nicht so bekannt. Aber wie gesagt, ich bin nicht derjenige, bin kein Täter und bin niemand, der das jemals versucht hat. Aber es sind natürlich Faktoren, die die das niederschwellig machen, so einen Übergriff. Und es ist natürlich die Frage, wenn wir all diese strukturellen Defizite kennen, was hat denn die Kommission jetzt festgestellt, wie ist denn aktuell der Status vielleicht? Wie sieht das denn im Moment aus? Und da schreibt die FAZ folgenden Satz. Zudem habe die Kommission festgestellt, dass in einigen deutschen Schwimmhallen auch in der Gegenwart mit problematischen Trainingsmethoden gearbeitet werde. Sie zitiert jetzt hier aus dem Bericht, moderne partizipative Methoden seien noch nicht flächendeckend etabliert. Der DSV sollte dringend prüfen, an welchen Stützpunkten und in welchen Vereinen weiter gewaltförderliche Strukturen fortwerten. Da braucht man jetzt nicht viel Fantasie, um vielleicht mal kurz nach Würzburg zu gucken mit den Sachen, die dort sind. Aber sei es drum, ist nicht nur Würzburg mit Sicherheit hier einer der Stützpunkte. Wir reden ja auch nicht nur über das Schwimmen, sondern auch über Wasserspringen und all die anderen Sportarten, Synchronschwimmen, Wasserball und so weiter und so fort. Und die Aufarbeitungskommission macht jetzt hier sogar auch einen Vorschlag, nämlich wie das Ganze angegangen werden könnte und bringt hier das Konzept gläserne Schwimmhalle. Das wird uns mit Sicherheit noch öfter begegnen, dieses Konzept gläserne Schwimmhalle ins Spiel und sagt, Transparenz, also Süddeutsche zitiere ich jetzt hier, Transparenz, kollegiale Teamarbeit und Supervision soll diese gläserne Schwimmhalle sicherstellen. Sie soll sicherstellen, dass Coaches nicht allein und abgeschottet mit ihren Schützlingen arbeiten. Und zitiert jetzt hier die Aufarbeitungskommission, also genau die Sportsoziologin Ruhloffs. Wir empfehlen dem DSV dringend, sich selbstkritisch zu hinterfragen, an welchen Trainingsstützpunkten und in welchen Vereinen solche gewaltförderlichen Strukturen noch immer fortwähren und die Unversehrtheit sowie das Wohlergehen der AthletInnen zweifelsfrei nach vorne zu stellen. Und das finde ich schon spannend, dass hier tatsächlich dieses Wort zweifelsfrei drinsteckt, denn das macht schon mal deutlich, okay, wir haben hier Zweifel, dass das im DSV bis dato vielleicht strukturell überhaupt gewollt war, ist jetzt möglicherweise ein hartes Wort, aber gewollt war. Dazu passt auch das Zitat von Wolfgang Rupieper, der hier zitiert wird mit den Worten: Es ist ein alarmierendes Ergebnis, dass der Schwimmsport in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, Sexualstraftäter, Sexualstraftäterinnen konsequent auszuschließen. Und da muss ich mich jetzt schon fragen, naja, also sehr geehrter Herr Rupieper, warst du jetzt seit 2 Jahren da? Also war das nicht so ein bisschen vielleicht auch deine Aufgabe, da jetzt schon mal voranzugehen und sowas zu erkennen und Schritte einzuleiten, ohne jetzt zu wissen, ob da Schritte eingeleitet worden sind? Aber finde ich jetzt eine sehr, sehr schwierige Aussage eines DSV-Vorstandsmitgliedes, das er jetzt nicht mehr ist seit 4.11., aber jetzt in der ganzen Aufarbeitungszeit noch gewesen ist. Und dem begegnet Bettina Ruhloffs, eine der Mitarbeitenden dieser Kommission, auch und wird im Deutschlandfunk mit dem Satz zitiert: Es muss niedergeschrieben sein, dass sexualisierte Gewalt verboten ist und es müssen die Strukturen geschaffen werden, dann auch handlungsfähig zu sein. Es braucht dafür einen ganz klaren rechtlichen und normativen Rahmen, der bislang noch nicht gegeben ist. Es braucht auch Regelungen, wie solche Vorfälle zu bearbeiten oder auch zu sanktionieren sind, und das alles ist noch nicht da. Und da sage ich nur wow. Da fehlen mir fast die Worte. Es können wirklich blöde Fehler passieren, und zu übersehen, dass man gegen Sexualstraftäter oder Straftäter generell vielleicht in einem Verbandsregularium nichts in der Hand hat, das kann man mal übersehen, gerade weil es vielleicht so eine absolute basale, so eine absolute Grundlage ist. Ich meine, es kann nicht so schwer sein, irgendwo reinzuschreiben: Ach übrigens, Sexualstraftäter haben bei uns keinen Platz mehr. Also ich weiß noch, ich musste damals, als ich mich beworben habe, musste ich ein Führungszeugnis abgeben als Trainer, um eingestellt zu werden. Das kann natürlich sauber sein, wenn ich anfange, und es kann dreckig werden, während ich meinen Job ausübe. Natürlich, schon klar. Und da habe ich aber dann im Verband keine Handhabe bisher gehabt, solche Personen auszuschließen. Boah, das ist hart. Also das finde ich wirklich, wirklich hart. Und da kann man nur sagen, der neue Präsident David Profit wird im Spiegel mit sehr schönen Worten zitiert, denen hoffentlich bald auch Taten folgen, und zwar schon bei der nächsten Versammlung, wo auch immer sowas beschlossen werden kann. Er wird nämlich mit den Worten zitiert im Spiegel: Wer Sexualstraftaten begangen hat, hat keinen Platz im Schwimmsport. Unser Ziel ist es, bis Ende 2025 die notwendigen Änderungen in den Regelwerken vorzunehmen. Bitte, danke, unbedingt, so schnell wie möglich, da darf es auch keine Diskussion geben, sonst habt ihr einfach im Sport nichts verloren, wenn ihr da irgendwas dagegen habt. Und damit kommen wir auch zum Ende dieses Berichts der Aufarbeitungskommission mit reichlich Zitaten. Denn zum einen nochmal Wolfgang Rupieper zitiert, der da sagt: Unser besonderer Dank gilt allen, die ihren Erfahrungen der Kommission mitgeteilt haben und damit helfen, den Schwimmsport künftig sicherer zu gestalten. Der Präsident wird auf alle Opfer von Sexualstraftaten, deren Geschichten im Bericht aufgearbeitet wurde, zugehen und ihnen für ihre Mitwirkung persönlich danken. Liegt vor allen Dingen darin begründet, dass es unter den 27 Interviewten wohl Misstöne gab, dass ihnen nicht der volle Bericht zur Verfügung gestellt wurde, sprich, dass auch sie keinen Einblick erhalten in, was ist damals eigentlich passiert und schiefgelaufen, wie konnte das eigentlich passieren, und wie kann ich mich vielleicht in zukünftigen Situationen davor schützen, sondern auch die haben nur die 19-seitige Zusammenfassung zu sehen bekommen, und das wurde allenthalben doch als unzufriedenstellend wahrgenommen und nicht so richtig freundlich aufgenommen, sagen wir mal so. Zu guter Letzt möchte ich noch eine der Mitarbeitenden aus der Aufarbeitungskommission zitieren, nämlich Fabienne Bartsch, die dort in der Taz mit dem Satz zitiert wird. Also ich glaube, der findet sich öfter. Tatsächlich habe ich ihn jetzt hier aus der Taz. Fabienne Bartsch sagt nämlich einen sehr, sehr tollen Satz, der in meinen Augen oben drüber, über den Haupteingang jeder Sportzentrale in fetten Buchstaben geschrieben werden sollte, den jeder einmal, der diese Geschäftsstelle betritt, vorsagen sollte. Denn sie sagt, der Erfolg eines Sportverbands zeigt sich nicht nur in Medaillen, sondern in seiner Fähigkeit, Athletinnen und Athleten vor Gewalt und Machtmissbrauch zu bewahren und eine Kultur des Respekts zu fördern. Und wenn das ist, was wir hier erreichen können, einen Wandel hin zu mehr Menschlichkeit und auch weg vom reinen Medaillenzählen als als Erfolgsmerkmal eines Verbandes, dann haben wir, glaube ich, echt wahnsinnig viel gewonnen, nicht nur als DSV, sondern an der Stelle als Gesellschaft im Großen und Ganzen. Damit machen wir auch Schluss für heute, werfen einen Blick voraus. Die Berliner machen eine ganz sonderbare Extrawurst. Da finden dieses Wochenende die Kurzbahnmeisterschaften statt. Es gibt diverse DMSJ-Landesfinals und in Erdingen das Bambini-Schwimmen. Ich sage für euch, kommt gut durch die dunkler werdenden Tage. Vergesst eure Freunde nicht, ruft mal wieder an oder geht mal wieder vorbei, geht mal wieder ein Bier trinken oder eine Pommes essen. Seid nett zueinander und schwimmt ein paar Meter. Ich mache jetzt erstmal einen Friseurtermin, damit ich nächste Woche hübsch aussehe. Und wir hören und sehen uns dann am Donnerstag zum ersten Tag der Meisterschaften in Wuppertal. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.